Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Einladung bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier zu euch reden darf. Zu Nida ist für mich etwas Spezielles, eine Art. Ich bin vor sehr langer Zeit vielleicht eher, bin ich schon eine Zeit lang hier auch regelmässiger ein- und ausgegangen. Als das erste Unida hat stattgefunden, bin ich da, wo jetzt Renate hockt, bin ich gehockt und habe das Licht gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht, bald nicht mehr, 2010 oder irgendwie, das ist schon mehr als 10 Jahre her. Von dem her bin ich auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ich durfte mit der Band, fast mit allen, die hier spielen, habe ich durfte 3 Jahre lang Musik machen. Ich durfte meine erste Predigt hier haben. Das hat mich alles sehr geprägt und sehr, mir auch sehr, mich ging um mich freigesetzt, in meinen Gaben irgendetwas dürfen zu machen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist, wie schon erwähnt, Jonas Gaffner. Ich komme von Erlenbach, bin in FMG in Oberwil. Bin verheiratet, 28-jährig. Meine Frau ist auch da, mein Kind ist auch da. Noch gerade nicht so, noch gerade ein bisschen Erwärme, das kommt im September. Ich mache CSTL. Und bin bei der VFMG angestellt als Jugendpastor. Genau, beim Landesverband von allen FMGs ist das. Ich tue sehr gerne shooten. Heute haben wir ein Match gehabt. Und ich komme einfach schier nicht darum, um das hier zu erwähnen. Wir haben gegen Sarina geshootet und wir haben gewonnen. Das ist. Das sind die wichtigen Spiele, gerade noch daheim. Nächstes Wochenende haben wir auch noch eins daheim gegen FC Obersimmental. Gegen Sarina haben wir eine Rückrunde verloren und gegen FCO haben wir, glaube ich, auch verloren eine Rückrunde. Und darum ist es wichtig, dass wir daheim gewinnen. Genau. So, einfach das noch als. Und da ich nächsten Sonntag hier nicht predige, kann ich jetzt schon sagen, dass wir die Obersimmentaler nächste Woche auch noch schlagen. Von dem her. Aber ja, es ist schon nur eine 5. Liga. Von dem her ist es auch gar nicht so furchtbar wichtig. Das ist mehr da so ein bisschen. Das Unida-Team hat sehr, sehr eine coole Predigtserie ins Leben gerufen. Es geht um das Gleichnis von Jesus. Ihr habt das vorhin schon gehört. Jesus war ein unglaublicher Geschichtenverzähler. Und er war einer der, oder wenn nicht sogar der beste Rhetoriker, den es jemals hat gegeben. Die Rhetorik ist die Art und Weise, wie man Sachen erzählt, wie man Sachen überbringt. Ihm war auch bewusst, dass wir Menschen manchmal ein bisschen schwer von Begriff sind. Das sehen wir manchmal so bei gewissen Passagen, wo er sieht, wie lange muss ich euch noch ertragen oder hat er es dann noch nicht begriffen. Es war auch zum Teil auch sehr nervenaufreibend mit uns Menschen oder vielleicht höchstwahrscheinlich ging noch mit uns Menschen unterwegs zu sein. Und aus diesem Grund hat er sehr viel in Gleichnis und in Bilder oder wie man das alles will. Bezeichnet zu uns geredet. Ich möchte kurz darüber etwas sagen. Wir sind am Anfang der Serie, ihr werdet ganz manches Gleichnis hören. Es ist nicht mega relevant und gleich ist es doch mir noch so wichtig, dass man es im Hinterkopf hat. Mit Gleichnis kann man sehr, sehr viel Wahrheit über Jesus weitergeben, aber sie bieten auch sehr einen grossen Spielraum für irgendeine Interpretation. Es gibt verschiedene Arten von Gleichnis. Und darum ist es wichtig, dass ihr als Zuhörer dem hier vorne nicht einfach alles glaubt, sondern eure Bibel dabei habt und selber nachlesen oder daheim gehen nachlesen. Mittlerweile gibt es ja auch keine Ausrede mehr, dass man keine Bibel dabei hat, weil das Telefon hat man meistens dabei. Ich möchte euch ermutigen, selber die Bibel zu lesen, selber die Bibel zu studieren. Man muss nicht Theologie studieren, für die Bibel zu kennen, für die Bibel zu lesen. Wir lernen manchmal schon Dinge, die man vielleicht nicht müsste lernen im Theologiestudium. Die Bibel ist nicht irgend so ein Buch. Das ist nicht irgend so eine Unterhaltungslektüre, die irgendwo noch einen historischen Punkt überbringen will, der irgendwie noch gut ist. Die Bibel ist eine Waffe. Die Bibel ist Gottes Wort. Jesus sagt auch, dass er das Wort ist. Im Johannes-Evangelium ganz am Anfang müsst ihr Wort mal lesen. Das Wort wurde Fleisch und die ganze Sache. Also die Bibel ist nicht einfach so ein Buch. Das ist das Buch der Bücher. Und darum möchte ich euch mega ermutigen, die Bibel zu brauchen. Das ist aber nicht mein Punkt für heute Abend. Wir gehen gerade mal in den Text vom ersten Gleichnis, den wir heute angucken, und das ist das Gleichnis vom Sämann. Das steht in allen drei synoptischen Evangelien, das sind Markus, Matthäus und Lukas. Dann sieht man synoptische Evangelien, weil sie relativ nah aneinander sind. Der Johannes ist dann so ein bisschen spezieller aufgebaut, und darum gibt es da ein bisschen Unterschiede. Und ging dann, wenn ein Gleichnis in drei oder sogar vier Evangelien drinnen steht, ist es schon relativ prägend gewesen für die Leute, die das erlebt haben und es dann schlussendlich auch aufgeschrieben haben. Ich habe mich für einen Text aus dem Matthäus entschieden. Das ist der Matthäus 13, zuerst Verse 1 bis 9. Ich lese das gerade mal vor, ich lese das aus der Hoffnung für alle. Am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer, um zu lehren. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starke Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dorngestrüpp. Doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- und 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Das Gleichnis vom Sämann ist als Allegorie zu verstehen. Das ist auch nicht das Wort, das ihr euch merken müsst. Das sage ich einfach. Darum habe ich am Anfang den Punkt klar, oder habe ich am Anfang noch kurz etwas zu diesem Gleichnis gesehen. Eine Allegorie ist etwas, wo man eigentlich sehr viele verschiedene Aspekte aus einer Geschichte mit etwas man kann vergleichen kann. Ein Gleichnis, das mehr aufgebaut ist wie ein Vergleich, da geht es Jesus vielmals um E-Punkt, um den klar zu machen. Und genau dort drin liegt eben eine Gefahr. Wenn wir einen Vergleich auslegen wie eine Allegorie, dann kommt dann irgendwo, haben wir dann das Gefühl, dass Sachen wichtig sind, die Jesus nur hat gebraucht, für etwas zu erklären, die gar nicht entscheidend sein. Und wenn wir darauf unsere Theologie aufbauen, dann kann es kompliziert werden. Jetzt ist das nicht ganz einfach herauszufinden, was eine Allegorie ist und was ein Vergleich ist. Das ist auch nicht so ein Riesenpunkt, aber einfach, dass ihr das einmal gehört habt. Das könnt ihr also googeln, wenn es euch mehr interessiert. Wikipedia hat sehr viele gute Antworten. Jetzt aber zum Gleichnis. Die erste Frage, die mir bei diesem Gleichnis meistens der Kopf geht, ist, was denn das eigentlich für ein tollpatschiger Bauer war. Ich habe es vorhin, das passt eigentlich noch, ich habe es vorhin erwähnt, ich wäre gerne Bauer geworden. Immer so bis in die 6. Klasse und dann habe ich auf einmal schon gemerkt, ja, vielleicht ist das nicht so ein guter Plan, ohne Hemdli. aber gleich fällt mir das gegen auf. Kommt irgendwie da sein und die Hälfte wirft er schon mal auf den Weg und dann wirft er die andere Hälfte, oder wir müssen Viertel reden, sonst wird es kompliziert. Der erste Viertel wirft er auf den Weg, der zweite Viertel wirft er irgendwo in die Torne rein und dann noch auf einen felsigen Boden und dann ein Viertel von dem ganzen Saatgut geht auf Boden, wo man wirklich brauchen kann. Das hat mich irgendwie so ein bisschen, und gerade hier aus dem ländlichen Gebiet, viele Bauern vom Simmental, ums Saanenland würden denken, also geht es eigentlich. Aber das ist nicht so ganz der Sachverhalt. Wir kommen später darauf zurück, was wir da vielleicht übersehen in dieser ganzen Sache. Glücklicherweise hat Jesus das Gleichnis auch noch gerade selber ausgelegt. Das macht es am einfachsten für uns, wenn er noch die Erklärung auch noch gerade hinterher liefert. Es steht ein kurzer Abschnitt noch, wieso dass Jesus sein Gleichnis zu uns redet. Das lese ich jetzt nicht vor. Ich lese noch im gleichen Kapitel, Matthäus 13, die Verse 28 bis 23, wo Jesus dann das Gleichnis erklärt. Euch will ich nun das Gleichnis von den Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft vom Gottesreich, verstehen aber nicht, Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160- und 30-fach. In diesem Gleichnis gibt es verschiedene Aspekte. Aber Jesus erklärt das freundlicherweise schon sehr gut eigentlich. Und gleich gibt es noch ein paar Sachen, die ich euch weitergeben möchte. Als erstes schauen wir mal heute auf den Sämann, wo ich vorhin schon kurz eben mit einem Bauer habe verglichen. Der wirft den Samen scheinbar überall her, ohne darauf zu schauen, wo her, dass es dann eben eigentlich sollte. Jetzt ist es aber so, im Nahen Osten sehen die Felder ein bisschen anders aus als bei uns. Bei uns ist das meistens klar abgrenzt. Hier ist eine Strasse und dann hier hat dieser Bauernbitz und hier hat dieser Bauernbitz und hier ist dann ein bisschen Wald. Im Nahen Osten ist es ein bisschen anders, von der Topografie her schon rum und auch von der Bodenbehaftigkeit oder wie man das sieht. Der hat gar nicht so recht gewusst, was ist jetzt eigentlich der gute Boden. Weil die Wege waren vielmals so ein bisschen mehr bessere Trampelpfade gewesen, einmal die so ein bisschen neben aussen. Die Felder waren nicht mit einem Zaun abgegrenzt worden und definiert gewesen. Und zwischendrin ist nicht einfach nach einem herdigen Acker gelegen, wo man gewusst hat, da wächst etwas. Meistens die zu Israel waren, hat das vielleicht schon selber auch schon so gesehen. Und sonst, wenn ihr noch nicht war, geht einmal, dann seht ihr das, wie das dort läuft. Das ist sehr so felsig, steinig und dann gibt es gleich dazwischen Gebitze, wo irgendetwas wächst. Und nach der Regenzeit, die im Winter, meistens im Februar ist, ist das alles ein bisschen verlaufen, weil es viel Regen hat gegeben und der Dreck hat dann die Trampelpfäden ein bisschen kaputt gemacht. Und so ist der Bauer aussehen auf sein Bitz, das ihm gehört, und hat dort einfach mal gesagt, weil er nicht sicher hat gewusst, es ist nicht so, dass jetzt hier ein Fels war und hier eine grüne Wiese war. Also das ist so ein bisschen nicht so gut definierbar wie hier bei uns. Und darum hat er gar nicht gewusst, was ist der felsige Boden. Er hat gar nicht gewusst, ist das jetzt, kommt das, wenn ich es hierher schiesse, oder kommt es, wenn ich es hierher schiesse. Und darum hat er einfach da. Er hat einfach ausgestreut und gehofft, dass irgendwo er etwas kann ernten kann. Und es war auch so, dass der Bauer auch zuerst hat Saat ausgestreut und dann hat er der Bitz gekehrt. Also dann hat er eigentlich nicht Gräben gemacht, wie wir es manchmal sehen, und dann tut man dort die Saat rein, oder wie wir es mit den Rüblen machen im Garten, sondern er hat einfach auf den Bitz raus die Saat gestreut, und dann ist er mit irgendwie auch mit einem Muni oder irgendetwas, und hat er einen Pflug drüber gezogen, wo er das Ganze gekehrt hat. Der Bauer hat sozusagen die Saat überall dort her, wo er das Feld vermutet hat. Es hat also nicht so viel mit Verschwendung zu tun. Wie Jesus das im Gleichnis gesehen hat, ist die Saat eigentlich die Botschaft von Gott. Das Evangelium, Gottes Wort. Das, was Jesus für uns da hat, mit all dem, was vorher und nachher hat müssen passieren, mit all den Auswirkungen, die es mit sich bringt. Adi hat das vorher gut gesehen, das ewige Leben. Ist schlussendlich die Auswirkung, das fängt ja schon hier an. Gottes Reich ist irgendwo schon da. Jesus hat gesagt, kehrt um, das Reich ist nah herbeigekommen. Und das ist eigentlich, das symbolisiert eigentlich die Saat. Der Sämann, der kann für Jesus stehen, kann aber genau so gut auch auf uns als Gemeinde angewendet werden, weil Jesus ja schlussendlich uns hat vorgelebt, wie wir leben sollen und wir sollen es ihm nachmachen. Vielleicht hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie das Jesus überhaupt wirkt auf dieser Welt. Er braucht eigentlich meistens Menschen. Wir sind der Kanal für Gottes Wirken. Und wenn wir uns dazu entscheiden, den Kanal aufzutun, dann kann Gott wirken. Und wenn wir uns nicht mit ihm befassen, dann tut er auch nicht so stark. Er kann schon eben durch ihn, er macht so manchmal. Aber manchmal tut er irgendwie die Hand über Adi haben, dass der Stehen nicht... Aber wenn es dann auch um Beziehungen geht, so, dann will er vor allem der uns zu den Menschen reden. Schlussendlich sieht der Sämann in dieser Geschichte, also die Geschichte sieht eigentlich aus, dass mit dem ersten Kommen von Jesus die Zeit vor Aussaat hat angefangen. Jesus hat damit angefangen, Gott sein Reich zu verkünden. Er hat seine Jünger trainiert, er hat sie ihnen beigebracht. Interessanterweise nur 12, er hat nicht 5'000 Leute genommen. Mal, manchmal hat er auch zu 5'000 Leute geredet. Das war eine schlechte Zahl. Er hat 12 ganz nachgenommen, drei noch ein bisschen näher, und hat dann eigentlich beigebracht, wie es die ganze Welt soll machen. Und daraus ist ein Movement entstanden, das auch heute nach 2'000 Jahren noch besteht, das noch den gleichen Auftrag besitzt. Und das ist gerade schon der erste Punkt, den ich euch weitergeben will. Ich möchte euch heute Abend drei Punkte weitergeben. Die etwas zum Schreiben da haben, schreiben sie doch gerade auf. Sonst vergessen wir sie vielmals um. Nicht, weil sie so wichtig sind, aber tut sie prüfen daheim. Und wenn ihr sie vergessen könnt, könnt ihr sie ja nicht prüfen daheim. Genau. Im Gleichnis vom Sämann steckt der Auftrag, den Gemeinde hat bekommen, das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten. Diesen Auftrag hat Jesus dann in Matthäus 28 sogar auch noch bestätigt. Kurz bevor er in den Himmel ist aufgefahren, hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht, macht zu Jünger, heilet Kranke, treibt Dämonen aus, verkündet die frohe Botschaft. Das ist ganz klar der Auftrag von uns als Gemeinde. Nicht von den Einzelnen, nicht von denen, die es gut evangelisieren können, nicht von denen, die das wollen, sondern das ist der Auftrag von uns als Gemeinde. Nicht jeder nimmt die gleiche Rolle dabei ein. Jemand, der nicht so gut kann fremde Leute ansprechen, muss nicht fremde Leute ansprechen. Ich bin sowieso lieber der, der zuerst mal Leute erkennen, mal mit diesen Beziehung pflegt. Das ist auch ein Grund, wieso ich im FC bin. Wenn wir nach dem Training zusammenhocken, dann können wir reden, können wir austauschen und dann entsteht irgendwo eine Freundschaft. Und dann bin ich irgendwann mal, bin ich der, der vielleicht auf mich zukommt, wenn er mal ein Problem hat. Und dann kann ich ihm sagen, wie er es am besten machen sollte. Nein, dann kann ich ihm probieren, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir probieren, Freundschaften zu pflegen mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Weil es einfach, ich glaube, es ist nachhaltiger, als wenn ich ihn auf dem Dorfplatz anquatsche. Du solltest dann noch Jesus in dein Leben aufnehmen, sonst kommt es nicht gut. Dann dachte ich, ja, was bist du für einen? Ich habe mit dir eigentlich nichts zu tun. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18 sieht Jesus ganz klar zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Wieso bringe ich den Vers? Weil das eigentlich aussieht, wer das Gemeinde baut. Und wenn wir Matthäus 28 anschauen, dann sehen wir, dort steht nicht, geht Gemeinde bauen. Dort steht, geht Jünger machen. Und in Matthäus 16 sagt er zum Petrus, ich werde meine Gemeinde auf dir bauen. Ich verstehe manchmal nicht so ganz, wieso, dass wir, und da reden ja zu mir, das geht uns alle an, ich verstehe manchmal nicht so ganz, wieso, dass wir gegen Gott seinen Auftrag ausführen will. Oder Gott sein Job. Oder Jesus sein Job. Er hat gesagt, ich baue eine Gemeinde. Und wir drücken es dann manchmal so ein bisschen vor unserem Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, Gemeinde zu bauen. Unser Auftrag ist, Jünger zu machen, für kranke Leute zu beten, Zeit zu verbringen mit Freunden, die Jesus nicht kennen, Beziehung pflegen, sie gerne zu haben und sie irgendwie einmal mit auf einen Weg nehmen. Natürlich fließt das ineinander rein. Aber etwas, was mir auffällt, ist, dass wenn wir Kirche bauen, Gemeinde bauen, entsteht nicht automatisch Jüngerschaft. Zu einem gewissen Teil schon, aber das muss man gegen kämpfen. So viel ist mir irgendwie, ich höre nicht von Gemeinden, die, ja, wir sind gerade dran, wir möchten gerne ein bisschen mehr Jüngerschaft und irgendwie bringen wir es nicht her, auch vor lauter Organisation, nicht ich, ja, eben vor lauter Organisation. Und mir ist schon bewusst, dass man Gemeinde muss organisieren und ich bin gar nicht innen für ohne Strukturen, das meine ich nicht. Aber ich frage mich manchmal ein bisschen, was der Fokus ist. Und ich glaube, wenn wir Jüngerschaft leben, entsteht gegen Kirche. Aber wenn wir Kirche bauen, entsteht nicht gegen Jüngerschaft. Darum frage ich mich manchmal, wieso dass wir nicht einfach Jüngerschaft leben. Die Kirche baut Jesus schon. Kuno, viele von euch kennen den, Leiter von GPMC lang war, der hat auch etwas gesehen über das Thema Jüngerschaft. Ein Satz, der ging um mich und bei ihm. Jüngerschaft ist dort, wo Lehre und Leben zusammenkommen. Es braucht Lehre und es braucht das Leben. Aber wir müssen eben das Leben auch leben mit diesen Leuten. Sonst kann es ja nicht zusammenkommen, da gibt es keine Jüngerschaft. Drei Punkte, die ich gestern mitgenommen habe aus einem Seminar, wo mir ganz wichtig waren. Das hat irgendwie, habe ich mit diesen drei Punkten, habe ich das Gefühl, der hat jetzt genau das erklärt, was ich irgendwie noch nicht in Wort fassen konnte. Er hat gesagt, einfach noch kurz zur Gemeinde. Er hat gesagt, Gemeinde ist für die Welt da, nicht für Gemeinde. Das ist manchmal schon so ein bisschen, wir haben das Gefühl, Gemeinde ist so ein bisschen für uns da. Ist für uns auch da, aber mit dem Fokus, dass wir die Welt mit dem Evangelium erreichen. Wir müssen bereit sein, als Gemeinde auf die Welt einzugehen und es der Welt anpassen in unseren Methoden und nicht in unserer Theologie. Das wird manchmal schon ein bisschen verwechselt. Und der dritte Punkt, wir müssen gegen um mich über der Welt rennen, weil die Welt verloren ist. Wenn wir als Gemeinde das Wort, das Evangelium, die gute Botschaft nicht verkünden, dann sind wir wie ein Bauer, der nichts aussagt. Und ein Bauer, der nicht sagt, wird da nie etwas ernten und schlussendlich wird er verhungern. Der kann noch so viel gute Maschine haben, wenn er nicht sagt, dann bringt er keine Ernte ein. Das Gleiche ist ein mit der Gemeinde. Eine Kirche, die aufhört, das Evangelium zu erzählen, hat ihre Existenzberechtigung verloren. Das ist nicht ein Satz von mir, das ist ein Satz von Olaf Latzel, das ist ein deutscher Pastor. Aber ich finde, er hat es relativ gut auf den Punkt gebracht. Wenn wir nicht bereit sind, das Evangelium zu verkünden, dann braucht es es eigentlich nicht. Kommen wir jetzt also zum zweiten Punkt. Jetzt gucken wir kurz auf die vier verschiedenen Äcker. Zehnte ist der Weg, wo die Körner draufgehen, der Teufel kommt und pickt die Körner weg und schlussendlich kann nichts wachsen. Dort habe ich mich gefragt, wie passiert das? Eben Jesus erklärt es ja schon, der Teufel kommt und pickt es fort. Ich habe mich gefragt, wie arbeitet der Teufel eigentlich? Ich habe vorher kurz das erwähnt mit dem Kanal, wo wir Gott auftun, dass wir mit ihm connected sind, zu ihm beten, mit ihm reden. Der Teufel arbeitet grundsätzlich gleich. Der arbeitet auch vor allem durch uns Menschen durch. Und wenn wir uns nicht an die Nase nehmen und probieren, den Kanal offen zu haben. Das, manchmal geht es einfacher, manchmal geht es nicht so einfach. Aber es ist etwas, wo wir wie müssen machen. Wir müssen den Kanal offen haben, dass wir verbunden sind mit Gott. Wenn wir das nicht machen, dann tut es automatisch der andere Kanal auf, weil wir in einer sündigen, gefallenen Welt leben. Das kann man auch anders sehen, aber ich sehe das ein bisschen so. Der Teufel tut gegen probieren, einen Seite zu reden, dass alles andere jetzt gerade wichtiger ist als Gott. Er probiert gegen irgendwie sogar uns einzureden, dass wir jetzt gerade wichtiger sind. Das ist eine Tendenz, die man sehr stark in unserer Gesellschaft auch feststellt. Ganz viel geht es nur noch um mich. Es geht darum, wie es für mich jetzt gerade ist, um meine Gefühle. Und irgendwie hat jeder das Gefühl, dass er der Wichtigste ist und gleich sind unsere Psychiatrie voll. Da komme ich manchmal schon nicht ganz raus. Das ist so ein Indiz darauf, dass selber nicht alles Ganze so läuft, wie es sollte. Aber er schafft Ablenkung, Gewalt und Ausnutzung. Auch hier in der Schweiz, schon nur wenn ich an unser Rotlichtmilieu denke, ist ganz viel, was falsch läuft. irgendwo ist dann gar kein Platz mehr für das Evangelium, weil alles ging schon sonst irgendwie, deine Gedanken drehen sich, sonst schon ging um irgendetwas. Und das, glaube ich, ist das, was Jesus dort gemeint hat, dass der Teufel das gerade um mich fortpickt. Der zweite Acher ist der felsige Boden. Der steht für ein schlechtes Fundament. Da gibt es vielleicht auch nochmal eine Predigt dazu in dieser Predigserie über gute und schlechte Fundamente. Ich weiß es nicht, was er als Vergleichnis hat ausgewählt. Es gibt Menschen, die sich emotional und oberflächlich für die Rettung von Jesus Christus entscheiden. Aber die Entscheidungen sind nicht echt. Sie bleiben interessiert, solange sie kein Opfer bringen müssen. Und geben Jesus eigentlich relativ schnell auf, wenn sie um mich herausgefordert sind. Das ist auch nicht ganz ein einfacher Punkt für uns Gemeinde, für uns Kirche. Ich sehe viele Gemeinden, die irgendwo mit emotionalen Argumenten, die irgendwie eben auf den Individualismus eingehen und irgendwie nicht mehr das ganz glasklare Evangelium so verkünden, wie es in der Bibel steht. Und ich glaube, da müssen wir wachsam sein als Kirche, dass wir das Evangelium so weitergeben, wie es in der Bibel steht. Und dann kommen wir noch zum dritten. Das ist dort, wo die Saatgut in die Dornen geht. Die gute Botschaft wird irgendwann von anderen Sachen überwachsen. Reichtum und andere Sachen sind wichtiger. Gerade wir in der westlichen Welt sind da sicher sehr, sehr herausgefordert. Ob jetzt das Verlockungen sind oder Sorgen, ob jetzt das Positives oder Negatives ist, wir sind sicher gegen mich. Auch herausgefordert, dass wir es nicht ablenken lassen. Das geht ein bisschen in den Punkt rein, wo der Teufel das Zeug vorpickt. Aber es ist ja so, dass der Teufel manchmal nicht einmal so furchtbar viel machen muss, dass wir irgendwo, oder dass gewisse Leute irgendwo das um mich vergessen. Es heisst auch nicht, dass wir nicht mit unseren Sorgen und mit unseren Freude und unserem Leid und was wir auch ging, nicht dürfen zu Jesus kommen. Jesus interessiert sich für uns. Er ist unser Freund. Wenn wir ihm nachfolgen, ist Jesus unser Freund. Und dann interessiert er sich für uns. Und das hat mit dem nichts zu tun. Aber es geht ein bisschen darum, was der Fokus ist. Wenn gegen unsere Sorgen, unser Problem der Fokus sind, dann wird es schwierig. Und wenn wir uns kurz daran zurück erinnern, an die Art und Weise, wie der Bauer hat ausgesehen hat. Der Bauer hat nicht gewusst, welcher Boden das wirklich gut ist. Er hat einfach mal gesagt, er hat sich nicht rausbringen lassen. Oh, das sollte, glaube ich, auch für Öse so sein. Es kommt nicht so sehr darauf ab, wie die Leute auf das Evangelium reagieren. Es kommt nicht so sehr darauf ab, wenn und wo, wie, dass wir das erzählen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der zweite Punkt, den ich euch weitergeben möchte. Tut euch nicht stark auf den Acher fokussieren, tut einfach sehen. Jesus hat es schlussendlich auch so gemacht. Er hat sicher schon gewusst, wo er was sieht und hat sich auch überlegt ausgedrückt. Und dem steht auch nichts im Weg. Das ist für uns auch gut. Aber grundsätzlich ist jeder Boden, wir als Menschen können es einfach schlecht einschätzen, ist jetzt das fruchtbare Boden oder nicht. So wie es der Bauer nicht hat können sehen konnte, weil der Regen alles gleich gemacht hat. Oder es von oben gleich hat ausgesehen, sehen wir es manchmal auch nicht. Und wenn wir anfangen, das ist einfach nicht so fruchtbarer Boden, da mache ich wieder nichts, dann kann es sein, dass es eben fruchtbarer Boden wäre und er ganz viel Saat nicht gesät wird, wo würde die Frucht tragen. Als viertes ist noch der gute Acher, der irgendwo die Saat herkippt und er Frucht trägt. Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das erleben in unserem Leben, dass wir das erleben in dem Leben von unseren Freunden. Ich gehe jetzt heute Abend nicht mega auf das ein, es gibt eine Zeit davon. Da könnte man eine ganze Predigt darüber machen, was das bedeutet, wenn Gott sein Reich einmal da ist und sichtbar wird. Und jetzt noch ein kurzer dritter Punkt. Wenn du dich jetzt hast angesprochen gefühlt, dass du irgendwie in einer von diesen drei schlechten Bodenarten hast wiedergefunden, dann möchte dich ermutigen, dass du das heute Abend in Ordnung bringst. Das ist nicht irgendwie schlecht, das ist nicht irgendwie etwas Schlimmes, das ist nicht irgendwie etwas, das nicht zu fixen will. Jesus kann alles fixen. Aber ich glaube, es gibt auch in dem Leben von uns Gläubigen ging um mich, oh, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen abgehärtet gegenüber dem Tagesvers, den man gerade sieht. Vielleicht ein bisschen, ja, weißt du auch nicht, das berührt mich nicht mehr so. Ich rege mich manchmal eher auf, ab den Christen, ab den Mitchristen, ab den Brüdern und Schwestern, die das ja eigentlich sind. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn du dir irgendwie hast, wenn du das Gefühl gehabt, das ist etwas, was mich irgendwie betrifft, gang zum Gebetsteam hinterher. Der Adi hat das schon geworben da dafür. Genau gleich auch, wie wenn du den Jesus noch nie in dein Leben hast aufgenommen. Spielt gar keine Rolle, was für ein Acher das schlussendlich ist. Jesus kann jeden Acher umfliegen. Er kann aus jedem Mensch jemanden machen, der Frucht bringen darf. Genau. Ich komme zu einer kurzen Zusammenfassung von diesen drei Punkten. Der erste Punkt ist, wir haben einen Auftrag als Gemeinde, den wir ausführen sollen. Wir sollen das Evangelium weiterverzählen, wir sollen Jünger machen. Führt schlussendlich dazu, dass wir auch Gemeinde bauen, aber der Fokus sollte sein, dass wir Jünger machen. Der zweite Punkt, der Acker ist nicht überall gleich gut aufnahmefähig. Macht dir darüber nicht zu viel Sorgen, sehe ich einfach, tu nicht darüber legen, wo gar nicht zu gehen. Ja, manchmal ist ja bei uns ist ja Evangelisieren vielmal so ein Lebensstil. Wir können ein bisschen weniger gut auf der Straße als irgendwo in einer Stadt. Und darum ist das sehr gut, wenn Evangelisation zu einem Lebensstil wird. Macht dir da nicht Sorgen, wo das die jetzt wie musst benehmen muss, sondern leb einfach dein Leben so, wie es Jesus vorlebt. Und in der Bibel kannst du lesen. Und der dritte Punkt, wenn du das Gefühl hast, dass es auf dich zutrifft, dass du irgendwie so in einer von diesen unfruchtbaren Bodenarten dich wiederfindest, dann kannst du das heute in Ordnung bringen. Jesus will uns allen heute begegnen, er will uns allen gegen mich Sachen aufzeigen, aber er will uns alle auch gegen mich ermutigen, bestärken. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, auch noch zum Schluss, es geht nicht darum, dass wir etwas müssen, für dass wir das ewige Leben überkommen. Da müssen wir gar nichts machen. Das schenkt uns Jesus einfach. Er hat am Kreuz gezahlt. Er hat nicht nur für unsere Sünden gezahlt, sondern er hat auch Gerechtigkeit für uns erworben, vor dem Vater. Dadurch stehen wir in einem Bund mit dem Vater. Bund heisst, alles, was dir ist, ist auch mir, und alles, was mir ist, ist auch dir. Also die ganze Herrlichkeit, die Gott in sich dreht, ist uns frei zugänglich. Noch nicht vollumfänglich, das wird irgendwann kommen, wenn Jesus zurückkommt und wenn es hier eine neue Welt wird geben und wenn wir dann in der Ewigkeit schlussendlich mit ihm dürfen leben. Das ist, glaube ich, gut, wenn wir so eine Ewigkeitsperspektive haben. Heute im Gebet haben wir kurz darüber geredet. Es gibt doch das Bild von langer Schnur und ganz ein kurzes Stückchen ist unser Leben, und ich glaube, so ist es. Es ist gut, wenn wir das gegenüber wissen. Es geht nicht vor allem um die 80, 90, 100 Jahre. 120 für die ganz Optimistischen. Es geht nicht um das. Es geht auch darum, dass wir irgendwo wohl sind. Und wie gesagt, Gottes Herrlichkeit ist bereits angebrochen. Aber es geht um die Ewigkeit. Und das ist alles gratis für uns. Das dürfen wir annehmen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du es machen. Was ich aber gleich auch noch möchte sagen, wenn wir uns Wachstum wünschen, dann sieht es eben ein bisschen anders aus. Dann müssen wir schon das eine oder das andere machen. Wenn du dir Wachstum wünschst in verschiedenen Bereichen, aber du bist nicht bereit, weißt du auch nicht, wenn du gerne Gottes Stimme hören, aber du bist nicht bereit, die Bibel zu lesen und bist nicht bereit, Zeit mit Gott zu verbringen, ja, dann wirst du auch nicht Gottes Stimme hören. Darum ist das, glaube ich, ein Punkt, wo wir ein bisschen müssen unterscheiden. Das Heil oder Wachstum sind zwei verschiedene Sachen. Nachfolge hat seinen Preis. Jesus hat nie darüber geredet, dass wir alle ein Leben werden haben, wo wir uns aus und braus können leben und alles wird gut sein. Aber er verspricht, dass wir die Ewigkeit bei ihm im Himmel dürfen verbringen. Und es wird wunderbar sein. Richten wir unseren Blick gegen um mit dort drauf aus. Wenn ihr irgendetwas habt, das euch angesprochen hat, dann redet miteinander darüber, geht in die Bibel nachlesen, was ich da verzapft habe. Prüft die Sache, geht für euch beten. Wir haben ein Gebetsteam da. Wir haben auch noch am Anfang noch gehört. Ein paar Worte vor Erkenntnis. Band, ja, ihr könnt schon langsam hochkommen. Ein paar Worte vor Erkenntnis. Oder wir haben so eine Medaillenstege gesehen, die ging höher geworden. Irgendwie Auszeichnungen. Am Schluss ist sie gerade um die Achikit. Und das steht irgendwie dafür, dass du nicht sollst aus eigenen Werken, aus eigenen Taten Gott, eben die Ewigkeit, das ewige Leben bei Gott, erarbeiten, sondern nimm Jesus an, er hat es gemacht, er hat es vollbracht. Du darfst es einfach annehmen. Du musst nicht selber die Zugehörigkeit an Gottes Herrlichkeit erarbeiten. Dann haben wir ein Bild gehabt, Schuhe vor Bereitschaft. Wenn du die Schuhe vor Bereitschaft anlegen willst, mach das unbedingt. Schuhe vor Bereitschaft, Jesus nachzufolgen. Gang für dich beten, lass dich segnen für das. Wenn du diesen Wunsch spürst, das ist ein mega, mega schöner Wunsch, gang dich segnen. Wir haben das Bild gesehen, es waren viele Häuser und keine Tür war offen, man konnte nie durch. Aber wenn man gegen Uchi schaut, war dort ein helles Licht. Und die Person, die das gesehen hat, sie hat dann um mich gerade ausgeschaut und dann ist die Tür aufgegangen. Das steht dafür, dass Gott die Tür auftut. Wir haben jemanden gesehen, senkrechte Streifen, ein Mann in einem T-Shirt. Also die senkrechten Streifen wie auf dem T-Shirt. Nicht jetzt irgendetwas, das mega persönlich auf dich zutrifft. Geh dich beten, wenn du etwas hast. Wir haben einfach das gesehen. So. Und dann haben wir noch ein Bild gesehen von einer Hexenverbrennung. Das ist ein bisschen ein Straub. Aber wo zuerst ganz wenig Wasser ist gekommen und dann ist ganz viel Feuer gekommen, Wasser gekommen. Das Feuer war da schon. Dann ist ganz viel Wasser gekommen, das Feuer hat gelöscht. Genau. Wir tun das nicht irgendwie auslegen oder so. Das ist einfach uns so gezeigt worden. Und wenn das auf dich zutrifft, dann geh für die Galabette, wenn du etwas hast. Und über dem ganzen Abend haben wir den Eindruck gehabt, dass Gott einfach überfließende Freude uns schenken, wo ansteckend ist, wo wir schlussendlich rausgehen in die Welt, unsere Freunde eben genau mit dieser Liebe, mit dieser Freude anstecken. Ein Finger noch, der Heilung braucht, geht für euch beten. Alle die, die angeschlagen sind, krank sind, irgendwo etwas wehtut. Wenn ihr eine Prüfung habt, wenn ihr irgendetwas habt, das nicht gut ist, geht für euch beten. Ihr müsst auch nicht alle zum Gebetsteam, ihr könnt auch füreinander beten. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut für uns, wenn wir miteinander beten. Ich tue zum Schluss noch kurz beten. Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du für uns am Kreuz hast Gerechtigkeit erworben. Dass wir dürfen frei sein von allem, was uns gefangen haltet. Bitte lass uns die Schuhe vor Bereitschaft gegen um mich anlegen, dein Wort zu verkünden, dein Reich zu verkünden. Danke, dass du gut bist, Jesus. Wir loben und wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.